So, ihr Lieben, es hat geklappt. Philipp ist mit am Start. Manchmal ist es halt die Technik. An dieser Stelle erstmal, danke für eure Geduld. Bevor wir gleich loslegen, gebt mir gerne mal kurz das Feedback, ob ihr uns gut hören könnt, sehen könnt und von wo aus ihr gerade zuschaut. Und an dich, lieber Philipp, herzlich willkommen heute zu unserem Austausch und dem Real Talk zum Thema digitale ID. Wie geht's dir soweit?
Also grundsätzlich würde ich sagen, geht es mir sehr gut. Ich denke, wir leben jeweils beide an Orten, die wir gewählt haben für uns, die Vor- und Nachteile haben, aber die definitiv besser sind als da, wo wir davor gelebt haben. Und das ist also, da bin ich sehr happy. Aber wenn wir uns natürlich die Entwicklungen anschauen und diese realistisch betrachten, die Schritte, die eingeleitet werden, das stimmt mich doch sehr bedenklich.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, wir haben zum ersten Mal Kontakt gehabt 2020, grob geschätzt. Seitdem ist bei dir unfassbar viel passiert. Und du bist seit einigen Monaten, bist du privat in die Schweiz ausgewandert. Und sicherlich hast du dir die Situation erarbeitet, dass du eigentlich überall auf der Welt wohnen könntest, wenn du das wolltest. Was waren für dich so die wesentlich wichtigsten Punkte, dass es dann am Ende des Tages die Schweiz geworden ist?
Also ich hatte zwei Agenturen, die sich mit Wegzügen hauptsächlich beschäftigen, hatte ich damals kontaktiert, um mir unterschiedliche Optionen aufzeigen zu lassen. Da war dann zum Beispiel Montenegro dabei, gab es Dinge, die haben mir gefallen, andere Dinge wiederum nicht, komplett andere Sprache, andere Kultur, kein Netzwerk für mich. Dann war Italien dabei, Italien ist innerhalb, wenn ich sagen würde, ich möchte innerhalb der EU bleiben, dann würde ich sagen, bieten die aktuell das interessanteste Steuermodell an, für Italien definitiv mit Meloni eine stabile Regierung, die keinen Linksdrall hat auf jeden Fall mal. Ja. Steuern, sehr interessant. Die hatten eigentlich eine Flat Tax von 100.000 Euro und jetzt eine, die verdoppelt worden ist. Jetzt ist natürlich, für den einen ist das super viel. Man kann auch die Flat Tax nicht annehmen und sagen, ich möchte mich also direkt auf mein Einkommen besteuern lassen, dann ist es trotzdem sehr günstig. Günstiger als in der Schweiz, wohlgemerkt. Und dann stand natürlich auch Dubai in Aussicht. Meine Frau ist Tunesierin, die spricht fließend Arabisch und die wäre am liebsten nach Dubai gegangen. Ja. Die liebt Dubai und hat gesagt, hey, da fühlt sie sich heimischer und so weiter. So. Aber ich bin einfach so ein Naturbursche. Ich träume im Sommer davon, im Winter auf der Skipiste zu stehen. Ja. Und in Dubai gibt es zwar diese eine Halle, aber das ist, wenn ich daran nur denke, sehr grauenhaft. Ja. Also, dass diese eine Kinderpiste da runterbrettern, das war nichts für mich. Und ich bin eben auch passionierter Angler. Und ich liebe es, hier in den Seen angeln zu gehen. So, also das waren zwei Punkte. Und ich sag mal, am Ende war es die Nähe nach wie vor zu Deutschland, denn ich habe nach wie vor meine Firma dort. Die kriegst du auch nicht raus. Da haben wir Wegzugsbesteuerung und so weiter. Und es ist von meinem eigentlichen alten Lebensstandort Stuttgart nur ungefähr 2,5 Stunden entfernt. Es hat direkt die Demokratie. Da bin ich absoluter überzeugter Advokat davon. Volksabstimmung. Auch wenn die teilweise nicht so ausfallen, wie ich mir das jetzt erwünschen würde, Thema digitale ID zum Beispiel, so ist das trotzdem, unterwerfe ich mich gerne der Entscheidung der Mehrheit des Volkes. So. Und Steuern, da wo ich jetzt lebe im Kanton Zürich, ist es sehr hoch, die haben 35%. Jetzt musst du bedenken, das ist alles doppelt und dreifach so teuer wie an sich am teuersten Standort in Deutschland. Es ist geisteskrank teilweise, wie teuer das alles ist. Aber ich habe eine sehr, sehr hohe Lebensqualität und das ist damals das, was für mich überwogen hat. Und das ist so, sage ich jetzt mal zusammengefasst, direkte Demokratie, Nähe zu Deutschland, gleiche Sprache, ähnliche Kultur. Ich würde sagen, alte, konservative deutsche Tugenden, für die wir mal bekannt waren, die so mit dem Brand Made in Germany stehen, die haben die Schweizer. Die Schweizer sind sehr, sehr reinlich, sind eher ruhiger eigentlich, ruhiger jetzt beispielsweise als ein Deutscher aus dem Rheinland oder so. Das ist, da stehen denen die Haare zu Berge, wenn einer in die Bäckerei reinkommt und irgendwie so sagt, ich hätte gerne mal dieses Brötchen. Der Schweizer ist sehr freundlich, höflich, redet eher leiser. Und sie sind absolute, sowas, was die bei Mülltrennung machen, sowas hast du noch nie gesehen. Also die nehmen ihre Zeitungen, legen die übereinander und dann werden die mit so einem Stofffaden schön fein säuberlich zusammengemacht und vor die Türe gelegt. Also die gehen richtig ab. Ja, aber ich finde das gut. Ich mag Ordnung, ich mag Struktur. Deswegen bin ich damit sehr gut klargekommen.
Okay. Jetzt habe ich letztens von dir, in deiner Story bin ich darauf aufmerksam geworden und für alle die es noch nicht tun, check gerne mal Philipps Instagram-Channel ab. Da hast du jetzt gepostet, dass die Schweizer in der Volksabstimmung sehr, sehr knapp tatsächlich für die digitale ID abgestimmt haben. Ja, als ich das gesehen habe, habe ich mir zuerst die Frage gestellt, war das wirklich so knapp oder hat man da ein bisschen nachgeholfen? Fragezeichen. Und zweitens, wie beurteilst du diese Entscheidung? Wir haben ja gerade etwas Ähnliches erlebt in Hamburg. Ja, wenn man sich das anschaut, auch hier gab es eine Volksabstimmung in Anführungszeichen. Wie beurteilst du diese Situation jetzt?
Also ich beurteile sie unterschiedlich, die Hamburg zu denen der Schweizer. Wir haben bei den Schweizern auch einen anderen Datensatz aus der Vergangenheit noch vorliegen. Die Abstimmung zu einer Einführung einer digitalen ID gab es in der Schweiz vor 4 Jahren schon mal. Ich würde behaupten, vor 4 Jahren war die Schwere der Situation, dass wir sehen, die Welt ist aus den Fugen geraten, so wie ich es mit meinen 41 Jahren vorher noch nie erlebt habe. Gab es so vor 4 Jahren noch nicht. Ja? Das heißt, damals, als die Situation noch nicht so brisant war, als Leute noch nicht so sehr aufgeklärt waren auf, was passiert eigentlich, was ist ein digitales Gefängnis, was ist eine digitale Diktatur. Damals haben die Schweizer zu 67% Nein gestimmt. Also wo es noch nicht so bedrohlich war, war eine absolute überwiegende Mehrheit Nein. Jetzt, wo wir sehen, dass in Großbritannien unter Keith Starmer, dem unpopulärsten Menschen, der wahrscheinlich sich überhaupt in Großbritannien aktuell aufhält, gleichzeitig der Premier, wo über 12.000 Leute ins Gefängnis gekommen sind, weil sie sogenannte Hate Speech gemacht haben, während in der schlimmsten Diktatur der Welt in Russland 3.400 Menschen reingekommen sind, also um den Faktor 4-mal so viele in der Vorzeigedemokratie in Großbritannien, jetzt wo man sieht, was das bedeutet, wo ein Keith Starmer jetzt erst gesagt hat, entweder du akzeptierst die digitale ID oder du kannst in Großbritannien nicht arbeiten. Also ganz klar totalitäre Züge von denen, die es jetzt einführen. Jetzt plötzlich kommt eine Abstimmung und da heißt es dann ganz knapp heißt mit 50,4% der Stimmen hat die Schweizer Bevölkerung laut offiziellen Ergebnissen für die Einführung der digitalen ID gestimmt. Jetzt gibt es noch Unterscheidungen, wo Basel und Zürich waren da sehr dafür. Basel und Zürich sind die Städte, wo die Regenbogenfahne häufiger vorkommt, häufiger insofern, dass sie in allen anderen Teilen gar nicht vorkommt. Die sind eher progressiv, woker, so wie viele Großstädte, wenn wir uns komplett in der westlichen Welt anschauen, ja. Also glaube ich, dass da grundsätzlich vielleicht ein bisschen mehr Leute sagen, hey, yo, Brudi, chill mal, das ist alles gut, die meinst du gut mit mir? Ja, das glaube ich. Glaube ich, dass jetzt plötzlich in dieser aktuellen Situation von 67% jetzt plötzlich eine Mehrheit für die Einführung stimmt? Ich halte das für sehr fragwürdig.
Okay. Übrigens ein kleiner Tipp auch für die Community, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt die Fragen bitte hier unten in den Chat. Am Ende, wir haben ungefähr 45 Minuten jetzt noch, werden wir die letzten 10 Minuten, ungefähr 15 Minuten werden wir nutzen. Ich werde die Fragen vorstellen und Philipp wird sie beantworten. Nutzt gerne diese Gelegenheit und jetzt mal aus deiner Sicht absoluter Klartext. Ja? Wo siehst du denn für dich die größten Gefahren, wenn jetzt innerhalb der EU die digitale ID eingeführt wird? Uns wird das ja immer verkauft als Sicherheit, Flexibilität, Bürokratie wird einfacher. Das ist das, was man uns verkauft. Ja. Und ich habe das in eurem Podcast gehört. Du hast vor kurzem ja auch mit dir darüber gesprochen und er erzählt genau das, was ich aus Dubai nur bestätigen kann. Bei uns gibt's die digitale ID hier in den Emiraten schon. Ja. Nur was ich ganz klar sage, auch in meinem persönlichen Umfeld, der Unterschied ist einfach, dass die Regierung unsere Daten nicht gegen uns verwendet. Ja, das ist de facto wirklich so. Wie siehst du das, wenn das jetzt kommt? Was bedeutet das überhaupt für unsere digitale Freiheit und mit was müssen wir da rechnen?
Also, das ist so facettenreich, weil, also wenn man sagt, wie facettenreich ist dein Leben? Es hat hunderte unterschiedliche Aspekte. Und all diese Aspekte, um das mal ganz simpel zu sagen, sollen in Zukunft kontrolliert werden, sodass deine persönliche Freiheit nicht mehr existent ist. Ja. Die gibt es nicht mehr. Say goodbye, ja? Um es mal ganz simpel zu sagen, ich kann das auch argumentativ ganz klar darlegen, weil das ist das the Endgame, das sie ja wollen. Sie wollen jeden Aspekt deines Lebens kontrollieren. Nehmen wir als Beispiel das Thema Chatkontrolle. Ursula von der Leyen, gegen die aktuell mehrere Korruptionsverfahren geführt werden, führt die EU an, die von uns nicht basisdemokratisch gewählt wurde, und will die Chat-Kontrolle für alle europäischen Länder einführen. Das heißt, 100% alle Nachrichten auf allen Messenger-Plattformen, Telegram, egal, you name it,
WhatsApp,
sollen zu 100% jede Nachricht soll ausgelesen werden, von einer KI kontrolliert werden, ob die Aussagen rechtens sind, legal, illegal, ob es justiziabel ist, ob du vielleicht einen Meme gepostet hast, der EU-Kommission so nicht gefällt. Ja? So, dann kommst du sofort in neue Ordner rein, die KI wertet das aus. Ich meine, ich weiß nicht, wenn du ein IQ unter 3 hast und nicht checkst, was das bedeutet, dann ist nichts mehr in der Kommunikation. Und wir reden hier nicht nur von illegalen Dingen. Jeder Mensch von uns, da gibt, du kennst ja sicher auch, Patrick, dieses dumme Argument, ich habe nichts zu verheimlichen. Doch, ja. Jeder hat was zu verheimlichen. Jeder schreibt mal irgendeinen Scheiß, jeder schreibt was Persönliches, das er einfach nicht möchte, dass es selbst die eigene Mutter erfährt vielleicht. Und dann wollte aber, dass die EU-Kommission mit einer KI alles weiß. Alles ja. Über deine kleinsten Geheimnisse bis am hintersten Eck deines Hirns wollen sie damit erfahren. So, was sagen die, was der Grund dafür ist? Ich kann es hier mal kurz vorlesen. Die schreiben hier die Meldung, dass der Hintergrund: 3 von 5 weltweit bekannten Darstellungen sexualisierter Gewalt liegen auf einem Server in einem EU-Staat, zeigen die Daten der Stiftung Internet Watch Foundation. In Deutschland hat sich das Volumen demnach zuletzt binnen eines Jahres verzehnfacht. So, dann müssen wir uns erstmal fragen, wenn sich Kinderpornografie und Gewalt gegen Kinder verzehnfacht hat, was sagt das eigentlich über uns in Deutschland? Was läuft da eigentlich gerade? Ist das die einzige Wachstumsbranche? Kinderpornografie und unzufriedene Menschen. So, dieses Argument haben sie angeführt, sie brauchen ja irgendein Grundargument, um zu sagen, warum sie das eigentlich machen. Ja, wir wollen die Kinder schützen. Das ist ja auch psychologisch. Jeder sagt, ja, ich will auch die Kinder schützen, logisch. Ja. Jetzt, heute eine Schlagzeile von heute. Österreichische Magazin Express. Genderirrsinn aus Brüssel. Kinder sollen ihr Geschlecht frei wählen. Also das ist die Art, wie sie sich um unsere Kinder sorgen. Ein EU-Kommissionspapier, ich lese mal hier den brisantesten Punkt vor. Die rechtliche Anerkennung des Geschlechts auf Basis reiner Selbstbestimmung ohne Altersgrenze heißt konkret, schon Kinder sollen sich jederzeit ein anderes Geschlecht aussuchen können. Gleichzeitig werden Gesprächstherapien für verunsicherte Jugendliche als Konversionspraktiken bekämpft. Also, dass du mit ihnen ruhig redest, dass du ihnen sagst, hey, vielleicht hast du gerade eine schlechte Phase. Nein, das soll nicht geschehen. Das Ergebnis ist, der Weg zur Geschlechtsumwandlung wird erleichtert, aber jede Bremse abgeschafft. Da gibt es ein sogenanntes Athena-Forum, das sich damit beschäftigt hat. Zitat, die Kommission treibt Gesetze voran, die auf Gefühlen statt auf Realität beruhen. Der Schutz für Frauen und Mädchen wird ausradiert. Nur mal zum Thema, wir kümmern uns um die Kinder. Das sind diese Psychopathen, die behaupten, sie wollen unsere Privatsphäre aushöhlen, weil es um die Kinder geht, während sie gleichzeitig wollen, dass ein Fünfjähriger theoretisch, weil er einen komischen Tag hat oder der Lehrer ihn vollgequatscht hat im Unterricht, ihn sagt, ich möchte jetzt ein Mädchen sein. Und dann kriegst du sofort die Mittel, um Pubertät aufzuhalten, beziehungsweise einfach Umwandlungsmittel. Also jetzt haben wir einen einzigen Aspekt gerade besprochen. Ja, das könnten wir ja stundenlang weitermachen. Das ist der absolute Wahnsinn. Sobald du mal siehst, was die wirklich vorhaben, da läuft es dir kalt den Rücken runter. Und ja, das ist eben ein Riesenunterschied zwischen den Emiratis, die genau ein Interesse haben. Komme in unser Land rein, betreibe bitte ein Geschäft, sorge für Umsatz, gebe dein Geld aus, dann kriegen wir was, wenn du deine Kohle ausgibst, und verhalte dich den Regeln des Emirats nach. Mehr oder weniger fertig, oder? Kann man so zusammenfassen.
Ja.
Geh uns nicht auf den Sack, kritisiere uns nicht. Ja, mit Sicherheit. Du solltest nicht irgendwie Scheiße über den Scheich labern. Habe ich kein Problem damit. Ja? Aber was die hier machen, ist eine komplett Ideologie, die sie über uns drüber stülpen wollen. Und damit es auch wirklich funktioniert, müssen sie alle Aspekte des Lebens kontrollieren. Weil wir sonst sagen, wir lehnen das ab, wir wollen das nicht. Also musst du eine digitale ID einführen, um die wahnsinnigsten aller Ideen nachher auch umsetzen zu können.
Jetzt kommt aber eine Frage auf, was ist denn mit unserer DSVGO-Verordnung? Wo sind denn die ganzen Beauftragten im Unternehmen? Ja, wo ich lese nichts, ich höre nichts. Und soweit ich das richtig vernommen habe, geht es ja nicht nur um Textnachrichten, es geht um Dokumente, es geht um Bilder, also alles, was du irgendwie über diese Messenger quasi verschickst.
Genau.
Okay.
Das ist George Orwell in der absoluten Reimform. Wie wenn die sich hingesetzt hätten, gesagt haben, das ist jetzt das Drehbuch für die Realität Europas. Wir wollen auch, dass es jeder weiß. Ja, das ist das Drehbuch 1984. Komplette Kontrolle über jeden Aspekt, deine Gedanken auslesen. Das ist auch der Endgame. Wenn wir von Elon Musk schauen, was Chips, die unter die Haut implantiert werden, gibt ja schon Leute, die zahlen hier irgendwie, legen ihre Hand auf, sind da ganz stolz, wie sie da einen Chip jetzt implantiert haben. Das ist doch, also ich kann immer nur sagen, wer es noch nicht begriffen hat, wie offensichtlich es ist, es schlägt dir in die Fresse rein. So offensichtlich ist es. Ja. Und da wird ja auch nichts mehr verdeckt aktuell, deswegen kann ich da nur sagen, das mit jeder Faser seines Körpers auch lautstark abzulehnen, sonst kommt es.
Ja. Gehen wir mal in eine Frage rein, die ich auch immer wieder aus meinem Umfeld bekomme. Und zwar, wenn Kontrolle Macht bedeutet, ja, und diese Macht jetzt alle unsere Daten, unsere Zahlungen, unseren Bewegungsradius quasi digitalisiert und überwacht. Wer kontrolliert und überwacht eigentlich diejenigen, die unsere Daten kontrollieren und überwachen? Was glaubst du? Was steckt dahinter?
Also welche Personengruppen das sind?
Ja, es gibt ja Personengruppen, es gibt ja immer so diese angeblichen Eliten und da werden ja immer ein paar Namen genannt. Ich frage mich ja auch oft so, wenn wir uns mal unsere Politiker angucken, die diese ganze Scheiße ja auch mitmachen. Ich meine, die leben ja auch noch in diesem Land. Und weißt du, also wie können
Politiker... Aber Patrick, die leben ein anderes Leben. Ein Friedrich Merz hat mehrere Personenschützer um sich herum, der hat seine A8 oder S-Klasse Limousine, die fährt ihn von seinem höchst gesicherten Arbeitsplatz abends nach Hause, wo auch immer dieser Typ wohnt, ist ja auch nur in einem kleinen Personenkreis bekannt, alles abgesichert. Vielleicht, wenn er mal seinen Blick hebt, sieht er die ganzen Obdachlosen und schrägen Typen, die in Berlin durch die Straße laufen, sieht die ganzen Graffiti, sieht den Zerfall. Macht er das? Ich glaube nicht, weil ich würde es auch nicht sehen wollen. Wenn ich weiß, dass ich alle Schritte unternehme, mein Land ins Elend zu ziehen, dann bleibe ich vertieft auf die Order, die mir gegeben wird, die lese ich mir durch und da gucke ich nicht nach draußen, ich beschäftige mich nicht damit und da sieht man doch immer wieder die Ferne dieser Menschen, die verkehren in ihrer eigenen Bubble, die unterhalten sich nur mit anderen Leuten, die sich vom System bereichern und der geht doch nicht, wenn er das einmal macht, das haben wir schon damals auch mit dem Olaf Schulz erlebt. Was passiert dann? Da fliegen quasi die Eier und die Tomaten schon. Die werden niedergeschrien. Das hat Keith Starmer, ist in England auch erst, wollte in den Pub reingehen. Der Pubbetreiber hat ihn rausgeschmissen, dem Starmer, seine Bodyguards mussten ihn zurückhalten. Der hat mit seiner ganzen Kraft gesagt, verpiss dich, Junge, wir wollen dich hier nicht. Ja? Mhm. Und das ist die Realität. Deswegen wollen die Realität nicht sehen. Weil ich würde sagen, in Deutschland ist vielleicht noch eine Sondersituation. Wir hatten es ja vorher mit Hamburgs Abstimmung. Ich traue den Deutschen alles zu, auch dass sie sich selber abschaffen wollen, weil das ist schon die Art der Verblendung, das ist Champions League, die wir hier spielen. Und das ist Real Madrid, oberstes Level Champions League der Verblendung, die die Deutschen haben. Nicht alle natürlich, ja, aber teilweise Mehrheiten, die sagen, für die Klimarettung bin ich bereit, keine Kinder zu kriegen. Meine Linie endet hier, weil es wird ja eh alles untergehen. Ich bin bereit, mit einem Lastenfahrrad in der Gegend rumzufahren. Ich bin bereit, noch mehr Steuern zu zahlen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann Absolution erhalte. Aber alle anderen Länder, wo es so langsam begriffen wurde, was abgeht, würde ich sagen, stellen sich da ganz klar dagegen.
Okay. Vielleicht kann ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Was glaubst du, wer steckt denn dahinter? Und wer kontrolliert denn die, die uns kontrollieren? So, wenn du das vielleicht mal so ein bisschen andeuten darfst. Ja, was ist da so? Was sind deine Gedanken dazu?
Was sind meine Gedanken dazu? Wenn ein Land Dinge macht, die gegen Völkerrecht verstoßen, beispielsweise, sagen wir mal, die begehen Kriegsverbrechen, so wie es Russlands vorgeworfen wird, ja, dann gibt es weltweite Sanktionen. Mhm. Ja, dann stellt man sich hin und sagt, wir sanktionieren dich. Es gibt auch möglicherweise auch Länder, da sagt die halbe Welt, hey, es geht zu weit, lass das. Und es gibt keine einzige Sanktion, null bis heute. Ja. Was sagt das über die Macht dieses Landes aus?
Spielball. Ja. Okay, ich glaube, das ist deutlich genug und das ist auch, glaube ich, der Eindruck von vielen mittlerweile, die einfach beobachten, was da passiert und ja, ganz bewusst, so ist mein Eindruck, immer mehr Entscheidungen gegen das ach so demokratische deutsche Volk getroffen wird oder gegen die ganze EU. Und die meisten nutzen ja gerne auch immer diesen Begriff Demokratie, dabei wissen sie ja meistens gar nicht, was das tatsächlich bedeutet. Und jetzt haben wir gleichzeitig allerdings auch das Problem mit der ID, wird ja auch in Kürze der Prototyp des digitalen Euros an den Start gehen. Was glaubst du, wie sich unser Geldsystem in den nächsten 5 Jahren verändern wird, wenn nahezu alle Zentralbanken ihre eigene digitale Währung auf den Markt bringen?
Also, ich will da gar nicht. Es gibt ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir also alle glauben, die absolute Katastrophe kommt, dann kommt sie deshalb. So wie der Mensch seines Glückes Schmied ist, so sind wir auch im Kollektiv. Wenn wir kollektiv das Schlimmste annehmen, dann wird wahrscheinlich das Schlimmste passieren. Das ist vice versa, im Positiven genauso. Deswegen, ich will nicht all die furchtbaren Dinge annehmen, weil ich überzeugt bin, dass wir als Bevölkerung, wenn wir das weltweit sehen, wenn wir es lokal sehen, wir können was dagegen tun. Wir könnten morgen die Regierung in Deutschland wenden. Sofort. Generalstreik, alle hören auf zu arbeiten. Lasse vielleicht 3 Tage noch in ihrem kleinen Schloss in Berlin da sitzen, sich das angucken, dann bricht alles zusammen. Ende. Aber wird nicht gemacht, ja, weil jeder sagt, ich will meinen Job nicht verlieren. Ja. Deswegen, wie wird das weitergehen? Agenda 2030 ist ganz offiziell vom WEF, der Tedros von der WHO, also der World Health Organization, hat vor 2 Tagen eine Rede gehalten, hat gesagt, sie wollen quasi in Zukunft bestimmen, wie die Menschen sich zu ernähren haben. Und dabei soll eine Abkehr von Fleischprodukten haben, kennen wir seit vielen Jahren, wird jetzt ganz offiziell gesagt. Also oberste Person der WHO sagt das in einer Rede, ich habe sie selber gehört. Und es soll eine Ernährung soll umgestellt werden auf viel insektenreiche Ernährung. Klaus Schwab, you will eat the bugs. Ja? Ihr werdet die Käfer essen. Genau so ist es. Ja? Und wie wird sich das Geldsystem verändern? Sollten die in der Lage sein, alles nur noch digital zu machen und es gibt kein Cash mehr, keine Formen mehr des Austausches, weil wenn es kein Cash mehr gibt, könnten die Leute ja anfangen, Gold- und Silbermünzen zu tauschen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das zugelassen wird. Weil was glaubst du, wie das blühen würde? Leute würden einfach sagen, ja, dann nutze ich halt eine Krügerrandmünze. Diese würden erstens mal durch die Stratosphäre gehen. Das wären sie vielleicht sowieso, wenn die Entwertung des Geldes, also des Fiat-Geldes weiter voranschreitet. Deswegen müssen die das aber unterbinden, weil du brauchst ja auch eine Adoption, eine Großadoption der CBDCs, damit die Leute nicht sagen, ja gut, dann nutze ich halt Bitcoin, um es jetzt mal blöd zu sagen. Ja. Es müsste eigentlich was Physisches sein, nicht was Digitales. Und dann könnte es theoretisch natürlich Verfallsdaten geben. Nehmen wir eine weitere Adoption von KI, die 2027, 2028 viele Jobs obsolet machen würde. Das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Manche sagen im Bereich des Wahrscheinlichen. Dann hast du sehr viele arbeitslose Menschen. Dann gibst du denen ein an Bedingungen geknüpftes Einkommen, weil das wird es nachher sein. Was für bedingungsloses Einkommen, das ist ja der letzte Joke ever. Natürlich an Bedingungen geknüpftes. Und dann musst du verhindern, dass diese Leute dieses Geld ansparen. Weil um den Wirtschaftskreislauf am Laufen zu halten, muss Kapital ausgegeben werden. Friedrich Merz hat es schon gesagt, die Leute, das ist ein großes Problem, dass diese Sparsamkeit in Deutschland, ja, das ist ein großes Problem. Warum? Weil sie an die Kohle ran wollen. Und dann könnte es sein, wenn du Digitalgeld hast, dass es halt einfach ein Ablaufdatum hat. Auch das wurde schon vor vielen Jahren erwähnt. Es macht auch Sinn, wenn ich Dr. Evil bin, ja, und ich sage, ich möchte das mit meinen Leuten umsetzen und ich will verhindern, dass die Leute sagen, okay, ich horte, ja, dann sage ich ganz einfach, dein Geld läuft, ich sage jetzt ganz simpel, am 31.12. ab, gib die Kohle aus. So, und dann machst du es oder dein Geld ist weg. Und natürlich wirst du dich fügen, denn wenn du dann keine eigene Stimme mehr hast, dann fügst du dich, ja, weil es eben an Bedingungen, aber siehst du, jetzt gehen wir da in sehr dunkle Themen rein und es ist ja eigentlich gar nicht das, was wir, ich will nicht da nur die Negativität, aber das ist halt, all das liegt jetzt im Bereich des Möglichen, wenn es eingeführt wird.
Ich bekomme auch immer weiter mit, dass viele gar nicht so richtig verstehen, was du eben mit digitalem Geld, ja, mit den CBDCs alles machen kannst. Ein Ablaufdatum ist ja zum Beispiel nur eine Möglichkeit. Ich kann die Nutzbarkeit des Radius kann ich einstellen. Das gab es, glaube ich, in Thailand vor ein paar Monaten. Da wurde ein Test gemacht und dann konnten die, soweit ich das gelesen habe, konnten die schlussendlich nur innerhalb von 30 Kilometer ihres Wohnortes das Ganze benutzen. Ich kann einzelne Labels eingeben, zum Beispiel, du kannst maximal für 100 Euro im Monat tanken. Das ist ja alles keine Verschwörung, das ist ja programmierbares Geld an sich. Genau. Glaubst du, diese Agenda 2030, von dem so gut wie du vernetzt bist, ist das ein europäisches Thema oder glaubst du, dass das wirklich weltweit überall gnadenlos vollzogen wird?
Muss es, Patrick. Schau mal, angenommen, wir sagen, das ist nur europäisch, dann erstens mal gäbe es eine noch viel stärkere Massenflucht, als wir sie jetzt bereits haben. Ich meine, nehmen wir mal nur Deutschland oder nehmen wir Großbritannien. Wir müssen nicht immer Deutschland als Negativbeispiel nehmen. Großbritannien hat den größten Abfluss weltweit an Millionären jetzt gehabt, weil sie ja ihren Ex-Dom-Status, also einen steuerbegünstigten Status für Briten, die ganzen Araber, die Russen, die nach England gekommen sind, die alle in London mit ihren dicken Karren gefahren sehen hast, alle raus jetzt, ja? Weil sie sagen, nope, erstens mal in einem Land, wo, wenn ich den falschen Meme poste, ich in den Knast kommen kann, da hast du schon mal keinen Bock drauf. Und dann, wenn meine Steuervergünstigungen auch noch wegfallen, dann sind diese Leute ja wirklich wie Heuschrecken. Die gehen dorthin, wo ihnen das beste Angebot gemacht wird. Und das ist, finde ich, auch legitim. Ja? Da, wo ich empfangen werde als Unternehmer und man sagt, wir würden dich gerne haben. Dich wollen wir. Das sind die Bedingungen, die wir dir geben. Das ist in Dubai wahrscheinlich Frontrunner und in der Schweiz auch, weil in der Schweiz, in jedem Kanton, verhandle ich meinen Steuersatz mit dem Kanton aus. Das ist ein Business-Meeting, das ich abhalte. Ich setze mich dort mit Leuten hin und wenn ich genügend an den Tisch bringe, dann kann ich mit denen ganz frei diskutieren. Dann ist es eine Verhandlung. Ja? Und so stellt man sich das doch eigentlich vor. So wie alles im Leben eine Verhandlung ist. Du verhandelst auch mit deiner Lebenspartnerin Dinge aus. Du musst mit deinen Kindern Dinge verhandeln, wenn sie erwachsen genug sind, die dir zu widersprechen und selber zu denken. Das ist also ganz normal. Nur bei uns ist es eine Vorgabe. Wir diktieren dir, was du zu tun hast. Und deswegen glaube ich, dass so ein System nur eingeführt werden kann, wenn du es, sagen wir mal, weltweit in großen Teilen einführst. Ob es jetzt vielleicht, sagen wir mal, in einer multipolaren Welt, gehe nicht davon aus, dass es so ist, weil die Chinesen haben jetzt schon das Punktesystem. Aber sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, die Russen und die Amerikaner und Westeuropa sind sich nicht einig und die Russen sagen nachher, wir machen es nicht. Glaube ich das? Nein, weil die Russen kontrollieren selber sehr stark ihre eigene Bevölkerung. Aber es könnte theoretisch sein, dass vielleicht die Schweiz sich noch dagegen stemmt, aber das sind doch alles, und ich sage immer, nicht naiv denken, aber das ist vielleicht ein naiver Gedanke, weil der einzige Weg, um das wirklich zu machen, damit nicht alle dorthin flüchten, ist es weltweit einzuführen. Und dafür brauchst du natürlich in gewisser Weise auch eine, daher kommen wir wieder zum Spruch, die eine Weltregierung. Denn einer muss Orders ausgeben an die anderen. damit alle anderen es akzeptieren. Ich würde sagen, in großen Teilen haben wir das schon, weil wir haben Konglomerate, die USA als bisherige Weltmacht, auch die USA, der Trump, sieht man, ist sehr flexibel jetzt bei der Entscheidungsfindung. Und auch er hat mächtige Leute in seinem Umfeld, die, wenn die etwas sagen, dann setzt er das um. Epstein-Akten, ich denke, da muss nur einer wedeln damit, dann sagt er ganz schnell, okay, alles klar, wir wollen die ja nicht rauskriegen. Und dann haben wir die Europäer, die zentral gelenkt werden. Daran sehen wir, deswegen ging es ja auch immer darum, eine zentrale Machtschalte in Brüssel zu haben, damit ich eben allen diktieren kann, was sie zu tun und zu lassen haben. Die einzigen, die sich da in gewisser Weise noch dagegen stemmen, ist der furchtbare Diktator Viktor Orban in Ungarn, wo die Straßen sauber sind. Ich kann jedem nur mal raten, wer sich mal von allen Illusionen befreien möchte, nimmt sich ein Zugticket nach Budapest und genießt das Ganze, denn es ist, wie ich meine, da atmest du auf, da kannst du dein Spiegelei vom Boden essen, wenn du möchtest, so sauber ist da. Und noch eine Sauberkeits- und Ordnungssteigerung ist Warschau. Geh mal nach Polen, geh nach Danzig. Schau dir an, wie ruhig da alles ist. Da funktionieren die Dinge. Ich würde sagen, das sind die zwei Länder, die stemmen sich noch, was die Massenmigrationsagenda der EU angeht, dagegen. Wie lange? Weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich sehr lange auf deine Frage geantwortet. Ja, ich glaube, die werden versuchen, das definitiv weltweit auszurollen.
Okay. Mal angenommen, es kommt soweit und wir werden zunehmend die Digitalisierung von der Finanzwelt sehen, inklusive der CBDCs. Welche Rolle wird dann noch das Thema Bitcoin in Bezug zur finanziellen Flexibilität spielen?
Eine gute Frage. Da kann ich keine Antwort darauf geben, aber ich kann mal das versuchen, mir insofern herzuleiten. Wem gehört Bitcoin in der Majorität? Wer hält die Big Chunks jetzt? Das sind die großen ETFs und der größte ist der BlackRock ETF, Albit. So. Wer leitet BlackRock? Larry Fink. Ja. Entweder du verstehst oder verstehst nicht. Larry Fink und Kohorten leiten BlackRock, mächtigster Konzern der Welt, hält 88% des S&P 500, hält vom DAX, you name it, nenne ein Unternehmen und ich sage dir, wie viel Prozent BlackRock hält. Die kontrollieren alles. So, und wenn die irgendwann sagen, jetzt lassen wir dieses Ding in den Boden fallen und zerstören damit das sämtliche Vertrauen darin, dann ist es ja, die sehen das ja nicht als Verlust, weil es steht ja alles unter der großen Agenda. Und wenn denen gesagt wird, jetzt wird der Bitcoin theoretisch ins Bodenlose gefallen, dann halte ich das auf jeden Fall für möglich, dass sie bis dahin immense Anteile gehalten haben und dadurch auch eine gewisse Verfügungsgewalt darüber haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Bitcoin, ich weiß es nicht, ja, ich bin selber stark in Bitcoin investiert. Ich sehe diese Situation jetzt imminent noch nicht auf uns zukommen, aber wir haben jetzt Mitte Oktober 2025 und wir sehen jetzt gerade, das ist nicht mehr nur langsam, sondern das sind Kaskaden, die jetzt gerade ausrollen. Seit diesem Jahr eigentlich. Wir haben es gesehen mit Vietnam, die ganzen Konten, die sie geschlossen haben. Wir haben es gesehen, Keith Starmer, der jetzt sagt, der plötzlich redet wie ein Diktator selber, du nimmst es an oder du kannst hier nicht arbeiten, fertig. Ja? Und wir sehen jetzt, wie die EU versucht, in schnellen Schritten das umzusetzen. Deswegen, ja, halte ich das nach wie vor für verhinderbar, ja, halte ich, aber da müssen wir halt, deswegen machen wir das Ganze ja auch, da müssen wir unseren Mund aufmachen, da müssen wir aufklären, dann müssen Leute auch bereit sein, zuzuhören und eben nicht wegzuschauen bei unangenehmen Themen. Ja, das sind unangenehme Themen, aber die betreffen uns alle und wenn wir nicht in einem digitalen Gefängnis leben wollen, dann müssen wir aufstehen und müssen wir sagen, ich lehne das ab und ich will das nicht.
Ja. Jetzt hast du gerade BlackRock angesprochen als Big Player. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Es gab heute in der Presse gab es mehrere Meldungen, dass 30 Minuten bevor Donald Trump sein China-Tariff-Crash verursacht hat, dass eine komplett neue Wallet eröffnet wurde und jemand auf Short gesetzt hat und mehrere, ich glaube, es waren 18 Millionen Dollar oder irgendwie sowas, in 2 Stunden generiert hat. Und der Verdacht besteht, dass es eventuell der Sohn von Donald Trump war. Ohne Spekulation jetzt, wie betrachtest du den ganzen Kryptomarkt generell? Also wie realistisch ist es, dass selbst sogar ein Trump durch seine Aussagen, seine Postings und dann auch noch BlackRock ganz bewusst Märkte manipuliert, um daraus natürlich auch die Player immer und immer größer wachsen zu lassen, weil der Otto-Normalverbraucher aus Panik seine Assets verkauft.
Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, liegt bei 99,99999%. Es müsste mit dem Teufel zugehen, dass es nicht so ist. Aber das ist auch keine Erscheinung, die jetzt durch Donald Trump gekommen ist. Da könnten wir in der Geschichte der Präsidenten der USA durchgehen. Ein Joe Biden, Burisma, Gasgeschäfte mit seinem crack-süchtigen Sohn Hunter Biden. Ja, warum waren die denn so scharf darauf, den Krieg in der Ukraine weiterzuführen? Weil ihre Investments dort gelegen sind. Ja, also die Biden-Familie, man könnte auch sagen, die Biden-Crime-Family neben Gambino und Lucchese, die sind alle davor, die Clintons, Clinton Foundation, da willst du gar nicht reingehen in dieses Rabbit Hole, wie stark die alle in Geschäfte involviert sind außerhalb der Präsidentschaft. Der Präsident, was verdient er? $350.000 im Jahr. Ja. Die sind, da gibt es ganz einfache Studien darüber, ein Kongressabgeordneter, wenn er in den Kongress reinkommt und mit das Vermögen, das er hat, wenn er rausgeht, das vertausendfacht sich, mehrere tausendfach, weil die natürlich in Gesprächen da sind. Okay, wer kriegt den nächsten Waffendeal? Wo wird landwirtschaftlich jetzt neues Land erschlossen? Wo fallen wir als nächstes ein, um Demokratie zu bringen? Und so weiter. Das ist doch immer ein Personenkreis an Mitwissern. Das ist ganz normal. Du kannst Dinge nicht einfach nur eins zu eins besprechen mit so einer großen Magnitude. Und logischerweise gibt es dann Nancy Pelosi, ist wahrscheinlich der bekannteste Fall überhaupt. Die Frau ist jetzt über 80. Die outperformed Warren Buffett um ein Vielfaches mit ihrer Performance. Die hat das geisteskrankeste Portfoliowachstum ever. Ja, warum? Nicht, weil sie so ein mega guter Trader ist, sondern weil sie einfach 2, 3, 4 Wochen davor Bescheid weiß. Das wird dem Ehemann beim Abendessen gesagt. Der hat ein Konto, dann kauft er sich für ein paar Millionen Aktien. Die Aktien gehen massiv durch die Decke und das macht er die ganze Zeit. Und die Sache ist, das in Amerika gar nicht illegal. Das ist einfach, sobald du da drin bist, Bedingung ist, du musst käuflich sein, du musst dem Oberherr gehorchen, mach das, was die sagen, dafür bekommst du finanzielle Freiheit, wie du willst, du kannst dir am Aktienmarkt quasi, kannst dir nachher ergaunern, was du willst, und ob das jetzt der Baron Trump war, keine Ahnung, ich meine, 18 Millionen ist, muss man sagen, Piss Money für die Trumps, das gibt er beim Mittagessen aus, ich übertreibe jetzt, ja, aber der Mann ist mehrfacher Milliardär und kannst davon ausgehen, seitdem der jetzt die zweite Präsidentschaft hat, ist sein Vermögen nicht gefallen. Und natürlich hat er eine Clique um sich herum, so wie es George W. Bush damals auch hatte mit Dick Cheney, seinem Vice President. Da sprechen wir von den ganzen US-Rüstungskonzernen, die sich die Tasche voll gemacht haben, als im Irak auf Basis einer Lüge, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, die er nie gehabt hat, über 1 Million Zivilisten ermordet wurde. Und sich Northrop Grumman, die ganzen großen US-Rüstungskonzerne, die Taschen mit dem Kippelader voll gemacht haben. Nenne den Präsidenten, ich sage dir, das ist nachher eine Familie, die alle, es geht nur um eins, Tasche voll machen.
Ja, okay. Wenn ich diese ganze Thematik der Digitalisierung mal zusammenbaue als Puzzle, ja, dieser Gesamtblick, den fehlt ja vielen, möchte ich gerne mal ein Szenario durchspielen, bei dem ich gerne mal deine Meinung wissen würde. Ist das Verschwörung oder kann das so kommen? Also, wir haben die digitale ID, wir haben den digitalen Euro. Dann kriegt jeder von uns noch einen CO2-Fußabdruck. Unsere Reisepässe, Führerschein, alle digitale Ausweise werden Krankenversicherungskarte und so weiter, alles wird digitalisiert. Dann könnten wir eine neue Pandemie bekommen. Es kann relativ einfach getrackt werden, wer hat sich jetzt impfen lassen, wer nicht. Also das Thema Impfpflicht ist dann sehr einfach, weil du dann ab dem Moment vielleicht man dir den Führerschein abschaltet, dein Reisepass wird offline geschaltet, du kannst nicht mehr weg, wenn du wolltest und so weiter. Ist das aus deiner Sicht völlig absurd oder siehst du darin wirklich eine reale Gefahr für die Zukunft?
Ich würde es doch genauso machen. Also wenn ich, ich als Philipp Hopf, ich bin sehr libertär, aber wenn ich mich hineinversetze in diese Zirkel und sehe, was die wollen, dann ist das, du musst dir ja vorstellen, das ist ja ein gewisses Fetisch von denen, ein Machtfetisch, denen geht einer ab dabei, andere zu kontrollieren, die Masse zu führen, wie die Marionette. Ja? Und die waren jetzt seit Einführung einer Digitalisierung und jetzt mit KI noch nie so nah daran, alle Faktoren des Lebens zu kontrollieren, quasi sich gottgleich zu fühlen. Und vielleicht ist es auch eine spirituelle Sache, ich will das nicht ausschließen, ja? Sich gottgleich zu fühlen. Ja? Es ist ja immer schon quasi, es heißt ja auch in der Bibel, du sollst dich nicht gegen Gott stellen und der Mensch ist quasi nur ein Diener und diese Leute setzen sich aber selber in die Rolle des Kreierers. Sie kreieren. Wir können von Klonen sprechen, das ist ja nichts anderes. Ja? Also selbst in der Lage zu sein, Transhumanismus, was bedeutet das denn, Transhumanismus? Selbst der Kreierer zu sein, es aus der Schöpfung Gottes rauszunehmen und selbst alles zu erschaffen, alles zu kontrollieren. Deswegen halte ich, es ist sehr, sehr unschön und es ist jetzt in immer schneller werdenden Kaskaden treffen Dinge ein, die früher Verschwörungstheorien genannt wurden. Und ich glaube, wer will jetzt noch von irgendeiner Verschwörung reden? Was ist Verschwörung bitte? Ja? Deswegen ja, also ich hoffe sehr, ich hoffe immer auf das Gute im Menschen, nicht im Sinne von, dass diese Menschen es am Ende gut mit uns meinen, nein, aber dass wir als Menschheit in der Lage sind, gewisse Dinge noch zum Positiven zu wenden. Aber haben die das vor? Ich bin absolut davon überzeugt, dass sie das vorhaben, ja.
Okay, dann lass uns mal zu Plan B kommen. Also, wenn wir uns das alles mal ausmalen, Agenda 2030, kann sich jeder im Internet auch informieren, gibt es sicherlich zahlreiche YouTube-Videos, auch von euch, überall genug Quellen. Wenn du dir das alles mal bewusst machst, was sind denn die bestmöglichen Alternativen für jeden Einzelnen, der versucht, das, was da gerade implementiert wird, zu umgehen? Gibt es da eine Möglichkeit oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, das einfachste, simpelste Beispiel in der Schweiz bei einer Volksabstimmung wäre es, sich dagegen zu stellen. Jetzt gibt es eben, und auch das ist ja bezeichnend, nur noch dieses eine Land auf unserem Planeten, ja, wo das im Grundgesetz verankert ist, dass der Souverän die Bevölkerung ist und die Politiker sind nur Diener, wenn du so möchtest, die Ausführer der Bürgerentscheide. So alle anderen, die sich Vorzeigedemokratien nennen, ja, die ist eine Farce, mehr ist es nicht. Die wissen wir auch, weil die ganze Zeit Dinge entschieden werden, gegen den Willen der Mehrheit gehen. So was kann man tun? Ich würde mich definitiv ganz klar positionieren und sagen, ich will das nicht. Ja? Und wenn mal, wenn es Demonstrationen gibt oder so, mich dem auch anschließen. Die erste Demonstration, die ich in meinem Leben damals teilgenommen habe, ist, als das Wort Querdenker noch kein negativ behaftetes Wort war, sondern Querdenker bedeutet, du bist nicht der tote Fisch, der mit der Masse schwimmt, sondern du hinterfragst. Ja? Und damals habe ich auch hinterfragt und gesagt, irgendwie läuft hier was ganz Komisches. Der Staat war noch nie an meiner Gesundheit interessiert. Deswegen kann ich zum Kiosk gehen, mich zu Tode saufen oder mir 10 Stangen Kippen kaufen und mich selbst vernichten. Das interessiert den Staat null. Aber jetzt ganz plötzlich ist er an deiner Gesundheit interessiert. Ab dem Moment war mir schon klar, was da läuft. Und so ist es doch jetzt auch. Wir müssen uns positionieren. Wir haben alle die Aufgabe, auch zu sensibilisieren, darüber zu reden, wie wir es auch machen. Weißt du, wir könnten auch sagen, was juckt mich das Thema? Ich verdiene weiter mein Geld. Ich weise nicht auf die Probleme hin. Wir stecken es uns in die Tasche, wie die Politiker, und dann ziehen wir uns irgendwo hin und hoffen, dass es uns möglichst nicht trifft. Ich sag dir, viele hoffen das auch. Viele reiche Leute denken sich, mich wird's nicht treffen. So wie beim WEF in Davos. Die Leute, die entscheiden wollen, wie oft wir fliegen können, fliegen selbst mit Privatjets ein. Ich sage dir, viele dieser Eliten, die heute denken, mich wird's nicht erwischen, weil ich selbst quasi zu reich bin, das ist eine Illusion. Weil die Revolution frisst immer ihre eigenen Kinder. Das siehst du jetzt auch im politischen Spektrum, wenn einer ein bisschen ausschert, in Deutschland Boris Palmer oder andere Politiker, die ein bisschen abweichend sind, der muss raus, der gehört nicht mehr zu uns. Ja, das heißt, die Elite wird immer kleiner, mächtiger nach oben hin und die Leute, die müssen sie ja auch irgendwann kontrollieren, weil die wollen ja gar nicht, dass irgendjemand noch irgendwas sagen kann. Deswegen ganz klar positioniert euch, stellt euch dagegen, beschäftigt euch vielleicht auch mit Bereichen, mit Ländern, die noch nicht so eine digitale Durchdringung haben. Ja? meine, du kannst auf der einen Seite in Dubai, ja, das ist eine digitale Gesellschaft und ja, noch haben die sich, noch stellen sie sich nicht gegen die Bürger, ich würde dir da voll zustimmen, ob die so souverän und mächtig sind, das Thema ewig durchzustehen, ich glaube, das können wir beide getrost bezweifeln, dass die am Ende, die Emiratis sagen, wir stellen uns gegen die Mächtigsten der Welt, bei uns wird es weiterhin liberal bleiben und bei uns gibt es nichts und überall woanders werden die Regeln implementiert. Ich glaube, dann werden die auch unter Druck gesetzt. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Die Schweiz hat das Schweizer Bankgeheimnis. Davon hat die Schweiz gelebt über Jahrzehnte. Gründet den Reichtum der Schweiz. Irgendwann kamen die Amerikaner und haben auch da Akten rausgeholt, wahrscheinlich mit kompromittierendem Material, um Schweizer Politiker zu brechen, etwas einzugehen, was komplett gegen die Schweiz war. Also die Schweiz hatte null davon, das Schweizer Bankgeheimnis abzuschaffen. Warum denn? Ja, alle haben ihr Geld in die Schweiz gebracht. Sie haben aber Informationen gesammelt gegen diese Leute, um die nachher dazu zu kriegen, wiederum gegen die Bevölkerung zu stimmen. Und das kann überall passieren. Ja, deswegen, ich würde schauen, es gibt viele Leute, die beschäftigen sich mit Südamerika, die beschäftigen sich vielleicht damit, in ländlichere Gebiete zu gehen, raus aus Ballungsräumen. Ich kann dir sagen, am Ende des Tages, ich habe kein Allheilmittel. Ich schaue mir diese Situation auch an, weil sie präsentiert sich schon wie der Mount Everest vor uns. Da tut sich schon, so wirkt das was sehr Mächtiges auf. Ja? Und ich habe auch noch nicht die Sache, dass ich sage, ich mache jetzt das und dann entfliehe ich der Sache. Nee, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, ich habe eine Aufgabe als Mensch. Ich habe eine Reichweite. Ich nutze meine Reichweite, um darüber zu sprechen. Ist mir egal, ob ich damit jetzt irgendwelche Konsequenzen kriege, weil die wichtigste Konsequenz ist, das möglichst lange rauszuschieben oder zu verhindern. Und das versuche ich hiermit. Ja.
Also bei uns ist tatsächlich so, und ich kann dem nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das auch noch nie öffentlich gesagt, aber wir waren jetzt vier Wochen in Italien gewesen, in Sizilien, in dem Heimatland meiner Frau. Wir beschäftigen uns tatsächlich gerade dort, Land zu kaufen, teilweise auch zum Thema Selbstversorgung. Einfach nur, um einen Plan B zu haben. Für die meisten klingt das völlig crazy, aber ich finde, man muss einfach auch in die Ecke, bitte?
Sollte es nicht. Ich kenne sehr viele Leute, auch sehr erfolgreiche Leute, die wie du Unternehmer sind, die sich intensiv damit beschäftigen. Nur es ist halt oftmals bei vermögenden Leuten so, die reden nicht drüber, ja, sondern die machen und die labern nicht. Viele anderen labern und machen nicht. Das Thema Plan B ist, ich sag dir, das ist eines der großen, großen Themen. Die früher noch gesagt haben, nein, 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 alles Schwurbelei. Keiner lacht mehr. Jeder hat schon langsam begriffen, was hier abgeht. Ne? Ja. Und klar, definitiv ich kann nur einen Tipp geben. Besorge dir eine Daueraufenthaltsgenehmigung in einem Land, in dem du nicht lebst, wo du sagst, da könntest du hin. Das ist das Allerwichtigste. Du brauchst eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Denn wenn die irgendwann mal sagen, sorry, du bist jetzt zweimal geflogen, da gibt es an sich zwei Wege, wie du es machen kannst. Wenn wir an die Geschichte zurückgehen, was ist in der DDR passiert? In der DDR durftest du trotzdem reisen, nachdem die Mauer oben war, aus Bildungszwecken. In Nordkorea, Nordkoreaner dürfen auch aus Sport, also Sportler, bei Olympia fliehen ja dann immer wieder welche, die lassen sie trotzdem raus, um sich quasi auf der großen Bühne zu beweisen, und aus Bildungszwecken. Du sollst quasi fernes Wissen reinbringen. Du warst in der DDR auch. Ich kann mir vorstellen, in Zukunft werden auch noch Bildungsreisen zugelassen und wenn du eine Daueraufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land hast. Ja? Und wer in der Lage ist, sowas zu besorgen, kann ich nur empfehlen. Ja.
Ich glaube auch, meine Einschätzung ist nochmal ein Vorteil, es ist nochmal ein Unterschied, ob du Angestellter bist oder ob du Unternehmer bist. Ich glaube, das wird auch ein Unterschied sein. Und Stichwort zweite Staatsbürgerschaft, ja, weil auch das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil es gerade das Gerücht gibt, dass Deutschland bzw. die EU daran arbeitet, deine Steuerpflicht genauso wie die Amerikaner aufgrund deiner Staatsbürgerschaft
zu legen.
Welteinkommen, genau.
Die Zahl halte ich für sehr wahrscheinlich, dass Deutschland das macht, gar nicht mal EU-weit, sondern die Kassen sind leer. Ja, also ich meine, du siehst es ja langsam schon, der Art, wie da Friedrich Merz sein Hemd reinsteckt, dieser Mann, du siehst es ihnen an, da ist einfach Endzeitstimmung. Die sehen auch nicht mal gut aus, ja. Das ist, die müssen gleichzeitig bei uns Pflegestufe 1 abschaffen, damit Leute, die sich selbst nicht mehr um sich kümmern können, in Zukunft in ihrem Code liegen bleiben müssen, weil gibt's jetzt nicht mehr. Ja. Und gleichzeitig werden Milliarden in die Ukraine, ich sage, das ist auch außerhalb ihrer, das hat eine Dynamik angenommen, die selbst nicht mehr kontrollieren können. Und deswegen, das Einzige, was sie machen können, um diesen gigantischen Strom an Leuten, die rausgehen aus dem Land und damit Kapital, das geht, um dem Einhalt zu gebieten, ist, dass sie sagen, hört mal zu, Freunde, völlig egal, wo du bist auf der Welt, wir wollen die Steuern weiterhin haben, nach dem Doppelbesteuerungseinkommen, das, also nach der Grundlage, dass das Land mit der höheren Steuer, Deutschland hat die höheren Steuern als die andere, die man am Ende noch quasi die Sahne oben wegkriegt. Einzige Möglichkeit, was du dann machen kannst, ist Mittelfinger rausholen und sagen, hier ist mein zweiter Pass, Wanu Hutu, oder es gibt ja also Länder, die, da kannst du den Pass kaufen, mehrere, da kann man sich eigentlich auch recht einfach informieren. Oder du holst dir noch besser quasi, wenn du vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit Bella Italia oder anderen Thematiken, hole dir eine Staatsbürgerschaft, sodass du, wenn du das kommst, nur du lehnst es ab, die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben würdest, was ich ganz ehrlich, sage ich dir ganz ehrlich, in a heartbeat, ja, morgen, tschüss, weil das, ich bin ein absoluter deutscher Patriot, aber das, was jetzt aus Deutschland geworden ist, damit identifiziere ich mich nicht, und zwar null, da bin ich mehr Schweizer als Deutscher, und also das, was die, ich bin Deutscher, aber mein Verständnis von Deutschland ist nicht das, was die daraus gemacht haben.
Absolut, deswegen, ja. Sehe ich ganz genauso. Kommen wir zur letzten Frage. Wie betrachtest du die Zukunft von Deutschland und Europa und wo siehst du dich, dein Unternehmen und deine Familie bis ins Jahr 2030?
Also das ist sehr weit vorausgeplant, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich in 3 Jahren überhaupt noch hier bin, weil wir wissen, die Welt dreht sich so schnell. Ja. Ich sehe, die HKCM bleibt in Deutschland, das ist so. Bin ja jetzt aber gerade in der Schweiz. Wir haben also auch die HKCM Global, das ist ein Schweizer Unternehmen. Schau mal, ich glaube 100% daran, ich bin überzeugt, jeder Mensch macht sich seine Zukunft. Die Entscheidungen, die ich heute treffe, prägen die Realität, die ich morgen, übermorgen und weiterhin lebe. Ja, ich kann mir selber mein eigenes Gefängnis bauen oder mein Paradies. Unternehmer, die erfolgreich sind, geben das auch zu. Jeder Mensch, das ist ein Spruch, ich weiß, viele haben da überhaupt keinen Bock drauf, aber ich sage, jeder Mensch bekommt das, was er verdient hat. Und wenn du dir das aufgebaut hast, dann kannst du diese Realität manifestieren. Du kannst sie aus deiner Gedankenkraft visualisieren, manifestieren in die Realität. Deswegen sitze ich hier, wo ich sitze, und du sitzt da, wo du sitzt. So, und deswegen muss das Schicksal der Masse nicht das Einzelschicksal sein. Und das kann ich nur jedem mitgeben, Leute. Es ist Zeit, Gas zu geben, noch nie mehr als heute. Ja? Wer wirklich jetzt aus dem Hamsterrad rauskommen möchte, der muss jetzt in die Gänge kommen. Es ist nicht Zeit zu sagen, ich chill mal hier. Chillen können die anderen, die schon aufgegeben haben. Und dann wird das ihre Realität sein. Das wird die Realität der Masse sein, wahrscheinlich. Aber ich bin immer überzeugt davon, dass du als Einzelperson mit deiner Familie die auch eine andere Realität schaffen kannst.
Super, Philipp, danke für diese klaren und auch ziemlich motivierten Schlussworte und danke für deine Zeit. Ich weiß, du musst jetzt direkt los in den nächsten Termin. In diesem Sinne, ja, wir bleiben gerne in Kontakt. Wir werden auch das Interview in Kürze auf YouTube veröffentlichen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns und hören uns bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut.
Danke sehr. Vielen Dank.
Ciao. So, ihr Lieben, jetzt hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch die eine oder andere Frage zu stellen, auch wenn es an Philipp geht. Ich werde das sicherlich gerne hier sammeln im Chat und werde es ihm per WhatsApp schicken und dann unter anderem zum Beispiel in meiner Telegram-Gruppe dann veröffentlichen, was die Antworten sind. Falls ihr also noch Fragen habt, dann gerne jetzt die nächsten paar Minuten. Und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Ganze geht in Kürze auf meinem YouTube-Channel und in meinem Podcast online. Und an dieser Stelle sage ich auch an euch herzlichen Dank, dass ihr heute mit am Start gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann hören wir und sehen uns sicherlich in einem der nächsten entweder Live-Calls hier in Form von Webinaren oder irgendwo mal in einem Live-Chat. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.